Es waren spektakuläre Bilder, die die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Herbst online gestellt haben. Mit mehreren Hubschraubern kaperten sie ein riesiges Frachtschiff im Roten Meer. Es war sowas wie der Auftakt einer Angriffswelle auf eine der sensibelsten Engstellen im globalen Warenverkehr. Seit Monaten werden im Roten Meer riesige Frachter beschossen und selbst die USA scheinen gegen diese Angriffe machtlos zu sein. Und so wurde bei einem groß angelegten Houthi-Angriff erst vor wenigen Tagen ein Frachter versenkt.
Well now, for the first time, people have been killed in those attacks.
Die meisten Reedereien schicken ihre Schiffe längst über andere Handelsrouten, aber auch dort häufen sich Piratenangriffe, von denen man bei uns meist gar nichts mitbekommt. Über die verletzbarsten Nadelöhre in der globalen Schifffahrt, die moderne Piraterie und hochgerüstete Handelsschiffe.
Presse Play. Was wichtig wird.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Presse-Podcast. Heute ist Dienstag, der 12. März. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute meine Kollegin Susanne Bickel aus dem Presse-Wirtschaftsressort. Hallo Susi.
Hallo David, danke für die Einladung.
Du Susi, die Angriffe der Houthis auf Frachtschiffe haben im Roten Meer zuletzt eine weitere Eskalationsstufe irgendwie erreicht. Viele Expertinnen fürchten jetzt, dass diese Angriffe noch länger andauern könnten, was durchaus verheerende Auswirkungen auf die globalen Handelsströme haben könnte. Das Rote Meer samt Suezkanal ist ja wirklich ein Nadelöhr für die globale Wirtschaft und trotzdem wissen wir eigentlich so wenig über diese verwundbaren Meereswege. Du hast dich die letzten Wochen intensiv mit dem globalen Schiffsverkehr beschäftigt, mit Chefs großer Reedereien, Experten und Matrosen gesprochen, die dir von Überfällen auf Frachtschiffe erzählt haben. Erzähl einmal ganz kurz, was sind denn da momentan die großen Engpässe auf diesen maritimen Handelswegen?
Ja, du hast ganz recht. Ich habe eigentlich eine sehr interessante Recherche hinter mir. Und im Grunde geht es um die Engpässe, die es gibt auf den Weltmeeren. Und sagen wir kurz, was ist ein Engpass? Also ein Engpass ist immer alles. Eine Meerenge, ein Hafen, ein Kanal. Also alles, worin man eingreifen kann. Und da gibt es eigentlich zwei Faktoren, die eingreifen. Das sind politische Entscheidungen, wie wir jetzt beim Roten Meer auch sehen. Und das ist andererseits der Klimawandel. Über den werden wir heute, glaube ich, auch noch sprechen. Das sieht man vielleicht gerade vor allem beim Panama-Kanal. Aber im Grunde geht es eben darum, ein maritimer Engpass ist immer ein Nadelöhr, wo sehr viel Seeverkehr für die Weltwirtschaft durchgeht. Und wenn das halt nicht mehr durchfließt, dann bekommt die Wirtschaft ein Problem.
Was wir jetzt momentan sehen im Roten Meer, sind eben die Angriffe der Houthi-Rebellen, die Mitte November dort gestartet wurden. Und eben die greifen jetzt immer stärker Handelsschiffe an, haben kürzlich auch eines wirklich versenkt. Was bedeutet denn das, diese Gefahr vor Angriffen für den Welthandel?
Ja, ganz recht. Also die Angriffe gibt es tatsächlich schon länger, also schon seit letztem Herbst. Jetzt haben sie aber eine neue Eskalationsstufe erreicht. In der vergangenen Woche sind 3 Seeleute gestorben und es wurde, wie du gerade gesagt hast, ein Frachter versenkt. Und das ist jetzt schon nochmal ein Stück mehr, als es bisher war. Was ganz spannend ist, diese Houthi-Rebellen, die entwickeln sich auch weiter, wenn man das so nennen möchte. Also die greifen mittlerweile auch ganz anders die Handelsschiffe an, dass es halt immer viel unberechenbarer wird oder noch unberechenbarer wird. Mittlerweile ist es so, sie attackieren via Unterwasserdrohnen. Also ist dann für die Schiffe natürlich nicht ersichtlich, dass diese Drohne auf die Handelsschiffe zukommt. Oder aber sie schicken leere Schiffe los, also unbemannte Schiffe, die mit Dynamit gefüllt sind, die dann eben explodieren, wenn sie neben dem betreffenden Handelsschiff stehen.
Das klingt eigentlich nach ziemlich moderner Kriegsführung, auch mit modernen Waffensystemen. Welche Auswirkungen hätte denn das jetzt, wenn die Seestraße da über das Rote Meer gar nicht mehr befahrbar ist? Man sieht ja, dass immer mehr Reedereien eigentlich Umwege fahren oder ihre Schiffe da nicht mehr durchschicken wollen.
Ganz kurz noch, weil du gesagt hast, es ist eine sehr moderne Kriegsführung. Also der Beschuss an sich auf die Schiffe, der findet auch via Drohnen statt. Also von diesem altmodischen, die Menschen stehen da und schießen auf andere, das ist irgendwie nicht mehr ganz so, wie man es eventuell vor Augen hat. Vielleicht ganz kurz, bevor wir zu den Reedereien kommen, es geht auch um Ägypten. Also das Land verdient sehr viel Geld dadurch, dass sie den Suezkanal besitzen sozusagen. Der Kanal oder die Kanalbehörde ist ein staatlicher Betrieb und die erlösen pro Durchfahrt um die $300.000. Also das sind so um die 5 Milliarden Dollar jährlich.
Okay, das ist schon ein Wirtschaftsfaktor dann für Ägypten.
Absolut, absolut. Also Ägypten lebt sehr stark davon. Und die Durchfahrten, die sind seit Dezember um 70% circa zurückgegangen. Und das wird für den Staat oder macht für den Staat auch erheblich was aus.
Das heißt, da gibt es schon auch ein politisches Interesse natürlich, dass diese Route nach wie vor befahrbar bleibt.
Definitiv, ja.
Du, aber trotzdem noch einmal, was würden das jetzt bedeuten, um zurück zu meiner Frage zu kommen, wenn da der Seeverkehr oder der Schiffsverkehr noch weiter zurückgeht oder sich eben über kurz oder lang nicht mehr erholt?
Für die Reedereien, was bedeutet das für die Reedereien an sich? Also ich habe vor allem mit Hapag-Lloyd gesprochen, mit denen bin ich jetzt in den letzten Wochen, Monaten, war ich eigentlich in ständigem Kontakt, weil ich finde es eine sehr spannende Thematik. Und bis vor kurzem wurde auch wirklich wöchentlich evaluiert, ob man den Suezkanal nutzen kann, ob eine Durchfahrt gefahrenfrei möglich ist. Ist es aber eigentlich schon länger nicht. Es war übrigens auch ein Schiff von Hapag und Lloyd, das im Dezember das erste Mal wirklich richtig beschossen wurde, attackiert wurde. Und die ganzen Reedereien fahren jetzt rund um Afrika. Also das sind so 6.000, 7.000 Kilometer mehr. Das bedeutet natürlich auch mehr Zeit, mehr Treibstoff. Also es sind einfach ein bisschen höhere Kosten. Es ist aber so, dass sich die Reedereien schon auf diesen Umweg eingestellt haben. So 5-6 Wochen dauert das circa, bis sich eine Reederei auf eine Verwerfung quasi im Seeverkehr einstellt. Und das ist jetzt passiert. Interessant ist auch, wenn es wieder zurückgeht durch den Suezkanal, dann wird es wieder so 5-6 Wochen dauern, bis sich die ganzen Kapazitäten wieder in die andere Richtung beruhigt haben. Also weil natürlich die Schiffe dann an anderen Stellen sind, als man sie erwartet.
Aber das heißt, so kann man durchaus davon ausgehen, dass es längerfristig jetzt die Handelsströme sich verändert haben.
Ja, da hast du ganz recht, weil diese Houthi-Milizen, die sind Verbündete des Irans und die greifen jetzt eben vor dem Jemen an und die wollen erst damit aufhören, wenn eben die Angriffe im Gazastreifen auch aufhören.
Also es ist wirklich auch ein bisschen ein Krieg gegen den Westen, der dort geführt wird. Du, die Ausweichroute jetzt rund um Afrika, also viele Schiffe weichen jetzt eben aus rund um den ganzen afrikanischen Kontinent über das Kap der Guten Hoffnung in Südafrika. Das dauert circa 10 Tage bis 2 Wochen länger. Das Spannende ist, man fährt ja da zum Beispiel an Somalia vorbei, an dem ganz östlichen Zipfel Afrikas. Und dort gibt es wieder ein Problem, nämlich dort ist die Piraterie schon seit vielen Jahren ein Problem für die Schifffahrt. Jetzt, wenn ich an Piraten denke, dann habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen ein altmodisches Bild irgendwie aus Kinderbüchern im Kopf, irgendwie mit Augenklappe, langem zersausten Bart und Holzbein und vielleicht noch Papagei auf der Schulter. Wie schaut denn jetzt die moderne Piraterie aus? Wie funktioniert denn das dort?
Ob sie einen Papagei auf der Schulter haben, das weiß ich leider nicht, aber sie tarnen sich grundsätzlich auch ganz gerne. Also ich und mein Kollege, wir haben mit einem Matrosen gesprochen, der immer wieder auf Handelsschiffen unterwegs ist und der auch diese Route öfters gefahren ist. Und der hat uns erzählt, dass diese Piraten, die tauchen auf, die sind getarnt als Fischer oder als Gemüsehändler. Also die haben kleine Motorboote und dort haben sie eben diese Fische auch aufgebaut, dass man von weitem aus sieht, sie sind Fischer. Die Besatzung auf den Handelsschiffen, ganz kurz vielleicht noch ein ganz interessanter Fakt, das sind immer so 24, 25 Personen bei einer Crew auf einem Handelsschiff.
Was gar nicht so viel ist, finde ich, für so Riesenschiffe.
Ja, stimmt. Andererseits müssen sie auch nur Waren transportieren. Genau, und diese Piratenboote, die kommen dann, meistens sind auf einem so einem Motorboot sind so 3 bis 5 Piraten drauf, wie gesagt als Fischer oder als Gemüsehändler getarnt, haben aber Kalaschnikows und Granatwerfer dabei. Und die versuchen dann an das Schiff ranzukommen und versuchen es zu kapern.
Und die Handelsschiffe, wenn ich das richtig verstanden habe, sind auch hochgerüstet. Also man reagiert schon auf diese Angriffe. Die wissen sich inzwischen zu wehren. Wie schaut denn das aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das stimmt. Also einerseits setzen relativ viele Reedereien auf private Sicherheitsfirmen, die sie dann unterstützen. Aber andererseits wird auch im Schiff selber ein bisschen was gemacht. Also gerade bevor man in dieses Gebiet fährt zwischen Jemen, Eritrea und Djibouti, wird das Schiff mit Stacheldraht umwickelt, damit eben die Piraten, wenn sie an Bord sind, nicht raufklettern können oder nicht über die Reling kommen. Und die Feuerwehrschläuche werden auch aufgestellt und werden so quasi als Wasserwerfer hergerichtet.
Und ich, vielleicht nur kurzer Einschub, ich habe einmal in einem Hintergrundgespräch mit einem Logistiker gehört, der mir erzählt hat, dass wirklich da viele Piraten einfach erschossen werden tatsächlich. Also von diesen privaten Sicherheitsfirmen, wovon wir in westlichen Medien ja nichts lesen. Aber auch ein durchaus interessanter Punkt, wie ich finde. Gibt es jetzt eigentlich so Schiffe, die bevorzugt angegriffen werden? Was nicht, mit einer speziellen Fracht an Bord oder von speziellen Ländern, Herkünften, Reedereien?
Ja, tatsächlich, weil am Ende des Tages geht es halt doch immer nur um Geld und auch den Piraten geht es um Lösegeld und deswegen greifen sie halt auch bevorzugt Schiffe an, die eine wertvolle Fracht haben, also für die auch eine Reederei bereit ist, Lösegeld zu bezahlen. Und das sind halt meistens Schiffe, die Dinge wie Öl oder Getreide oder Dünger geladen haben.
Durch die Angriffe wird natürlich vieles teurer. Trotzdem liegen die Shippingpreise aber immer noch deutlich unter dem Niveau von vor 2-3 Jahren. Gleich reden wir noch über andere kritische Engstellen in der globalen Schifffahrt und wie der Klimawandel künftig die Handelsrouten verändern wird. Davor aber noch ganz kurz Werbung.
Während Sie Ihre Zeit in diesen Podcast investieren, investieren wir unsere in Ihr Vermögen. Denn Ihre Zeit ist uns Gold wert. Vergolden Sie Ihre Zeit mit Shellhammer Capital, der stärksten Privatbank Österreichs. Alle Infos zum Zeitvergolden finden Sie auf www.shellhammercapital.at.
Ja, es gibt relativ viele Wasserstraßen. Dann gibt es noch eine relativ bekannte Wasserstraße, das ist die Straße von Malakka. Die ist auch sehr, sehr groß.
Die geht ja bei Singapur vorbei, oder?
Genau richtig. Die verbindet den Indischen Ozean mit dem Südchinesischen Meer und da fahren jährlich so um die 100.000 Handelsschiffe durch. Mhm. Die Straße von Hormuz ist noch relativ bekannt, beziehungsweise war in den letzten Wochen, Monaten auch öfter in den Schlagzeilen beim Persischen Golf. Also verbindet den Persischen Golf und den Indischen Ozean miteinander. Da fahren zum Beispiel relativ viel Ölschiffe mit Ölladungen durch.
Mhm, so aus dem Iran kommen beispielsweise. Mhm,
genau, richtig. Und ich glaube, worauf du auch ein bisschen hinaus willst, es gibt natürlich noch die Spannungen zwischen China und Taiwan und das betrifft halt die Taiwanstraße ganz, ganz massiv.
Genau, du sagst die angespannte Lage dort. Warum ist denn diese Passage auch so sensibel für den Welthandel?
Naja, wer die Nachrichten ein bisschen verfolgt, weiß, dass die politische Lage zwischen China und Taiwan halt recht angespannt ist. Ich meine, für Taiwan wäre das Ganze eine Riesenkatastrophe, beziehungsweise nicht nur für Taiwan, sondern wirklich für die gesamte Weltwirtschaft. Weil Taiwan ist vor allem bekannt als Standort für die Halbleiterindustrie. Also es kommen nach wie vor fast alle Halbleiter aus Taiwan. Und die Halbleiter sind halt überall drin. Die sind in unserem Smartphone drin, in der Waschmaschine, in den Autos. Und sollte China jetzt dieses Gewässer zwischen China und Taiwan, sollten die das sperren oder irgendwie blockieren, dann hätte das massive Auswirkungen. Mhm. Also da wäre das US-Kanal eigentlich nichts dagegen.
Okay. Und du, ein ganz anderer Kanal, der immer wieder vorkommt, ist der Panama-Kanal.
Das stimmt, aber der Panama-Kanal hat ganz andere Probleme. Also da schlägt zum Beispiel der Klimawandel total zu. Wenn ich aber noch ganz kurz geografisch bei Taiwan bleiben darf, weil das relativ in der Nähe ist, das Südchinesische Meer vor allem, das wird stark unter dem Klimawandel leiden. Da sollen oder werden sehr viel mehr Stürme passieren.
Taifune dann.
Genau richtig. Und die betreffen sehr viele Routen der internationalen Schifffahrt.
Okay. Auch interessant, hätte ich jetzt so nicht am Schirm gehabt. Kommen wir trotzdem noch einmal auf den Panama-Kanal zurück. Auch der ist ja vom Klimawandel betroffen, primär durch Trockenheit, oder?
Genau richtig. Jetzt sind wir wirklich beim Panama-Kanal und die haben ein großes Problem mit der Dürre. Der Panama-Kanal ist ähnlich wie der Suez auch eine künstlich angelegte Wasserstraße. Und beim Panama-Kanal, ich weiß nicht, ob du schon mal dort warst, aber da geht es ja darum, das Schiff wird quasi hochgepumpt. Also das, ich glaube, es sind knapp 30 Höhenmeter, dass das Schiff überwinden muss. Und dafür braucht man massiv viel Wasser, weil das Schiff quasi von Schleuse zu Schleuse hochgepumpt wird. Wie gesagt, ist es leider so, dass in Panama grundsätzlich die Trockenheit ein großes Problem ist. Es hat sich jetzt im Moment ein bisschen beruhigt, aber das Land steht halt auch erst zu Beginn von der Trockensaison. Aber jetzt, wenn wir noch ein bisschen über Zahlen sprechen. Also grundsätzlich können jeden Tag 36 Schiffe durch den Kanal durchfahren. Es ist jetzt aber so, dass durch die Dürre bzw. durch den Wassermangel wurde diese Zahl der Durchfahrten halt beschränkt. Also das hat schon im letzten Sommer begonnen und im Moment dürfen, glaube ich, 22 Schiffe pro Tag durchfahren. Und natürlich, die Reedereien brauchen diese Slots. Also es hat schon einen Sinn, dass es bisher 36 gab. Und dadurch, dass es jetzt halt so viel weniger Durchfahrtslots gibt, gibt es ein paar interessante Neuerungen.
Erzähl.
Ich habe ja vorher schon gesagt, dass es so Mautgebühren gibt, um durch einen Kanal durchzufahren. Im Panama-Kanal liegen die bei circa $400.000. Aber jetzt seit kurzem gibt es auch immer wieder so Auktionen. Da werden eben die größten Reedereien, die bekommen sowieso ihre fixen Durchfahrten. Also die haben fixe Slots. Die weniger großen Reedereien, die eben nicht auf regelmäßige Durchfahrten angewiesen sind, die nehmen dann an diesen Auktionen teil und bezahlen einen gewissen Betrag, damit sie einen der freien Slots bekommen. Und im Dezember wurde ein massiv hoher Betrag dafür bezahlt. Das waren 4 Millionen Dollar.
Für eine einzelne Durchfahrt?
Für eine einzelne Durchfahrt, ja, genau richtig.
Okay, ich meine, das klingt aber schon danach, als würden die Preise damit auch dann für Consumer Goods oder für Rohstoffe oder was auch immer schon auch wieder deutlich steigen, oder?
Grundsätzlich ja, man muss aber schon sagen, dass das eine Ausnahme war. Also diese Reedereien bezahlen nicht diese Preise, das wäre astronomisch.
Okay, auch interessant. Jetzt, wenn wir über den Panama-Kanal sprechen, der verbindet ja Atlantik und Pazifik, also eigentlich die Ost- und die Westküste der USA. Wenn wir ein bisschen weiter in den Norden raufschauen, oder nicht nur ein bisschen weiter, sondern deutlich weiter, auch an der nördlichen Ostküste Amerikas, da gibt es ja auch eine ganz interessante Wasserstraße, die durch den Klimawandel ja in Zukunft wahrscheinlich deutlich wichtiger werden wird für den Welthandel.
Absolut, das ist die Beringstraße. Die verbindet im grundsätzlich Russland und die USA. Und im Moment kann man kaum durchfahren, beziehungsweise nur mit diesen Eisbrechern. Aber tatsächlich soll bis 2040, und das eben auch aufgrund des Klimawandels, können ganz normale Schiffe auch durchfahren. Also ganz normale Handelsschiffe, ganz normale Linienschifffahrt, weil eben das Eis nicht mehr ganz so dick ist und damit zumindest in einem Teil des Jahres die Durchfahrt möglich sein sollte. Und wenn die Beringstraße offen ist, das erlaubt natürlich schon ganz neue Handelswege, oder da kann man das Ganze dann schon ganz neu denken, weil das eine massive Verkürzung ist.
Du, abschließend nochmal Stichwort Klimawandel, diese ganzen Frachtschiffe und Öltanker und was da alles unterwegs ist, die werden ja alle mit durchaus dreckigen Schweröl betrieben. Das hat dann alles andere als eine positive oder eine gute Klimabilanz. Seit 2024, seit Anfang des Jahres, gilt der EU-Emissionshandel aber auch für den internationalen Seeverkehr, was dann so viel heißt wie, dass Reedereien für den CO2-Ausstoß auch Gebühren zahlen müssen. Auch dadurch, jetzt komme ich wieder darauf zurück, wird vieles teurer, oder? Aber was bedeutet das? Ist das sinnvoll?
Wenn ich zuerst ganz kurz eine Lanze für den Schiffsverkehr brechen darf.
Brich bitte eine Lanze.
Es ist, natürlich hast du recht, also dass viel, viel Schweröl da auch verbraucht wird. Die Schiffe an sich, beziehungsweise die Reedereien an sich, versuchen natürlich schon den CO2-Ausstoß nicht ganz so massiv oder nicht ganz so hoch zu halten. Ich meine, dass einer vorhanden ist, das ist allein schon wegen der Menge an Schiffen, logisch. Es ist aber so, dass die Reedereien ihre Flotten durchaus schon umbauen. Also ich meine, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf die Reederei Hapag-Lloyd, von denen, also die neuen Schiffe, die kommen, die sind sowieso nicht mehr mit diesem Schweröl. Und rund 20% von der ganzen Flotte, glaube ich, fährt mit LNG. Also LNG ist dieses flüssige Erdgas. Das ist jetzt noch nicht ganz das Ende oder des Rätsels Lösung, weil halt doch, es wird zwar weniger CO2 verbraucht, aber doch nicht so viel, dass es tatsächlich sehr viel ausmachen würde. Aber grundsätzlich werden schon ein paar Sachen gemacht. Also die ganzen Schiffe fahren mit niedrigerer Geschwindigkeit, um eben den CO2-Ausstoß nicht ganz so hoch zu halten.
Und dadurch natürlich wieder deutlich länger.
Das stimmt, ja. Es ist aber so, dass die Schiffe umgebaut werden und dadurch verlieren sie gar nicht so viel Zeit, weil dadurch verändert sich auch die Wasserdynamik. Wenn ein Schiff kleiner ist, also wenn es nicht so eine große Nase hat quasi, kann es sich besser auf die Wasserdynamik einstellen und dann ist es auch mit der geringeren Geschwindigkeit schnell unterwegs.
Okay, verstehe. Und jetzt noch wieder zurück auf meine Frage, kann man das überhaupt regulieren? Also ist diese Auswertung des EU-Emissionshandels da sinnvoll in dem Fall?
Grundsätzlich ist es definitiv sinnvoll. Also wir müssen ganz kurz sagen, was der Emissionshandel ist. Wenn du eben zu viel CO2 ausstößt, musst du quasi eine Kompensation bezahlen. Das gilt erst seit Anfang des Jahres, du hast es eh gesagt, für den Seeverkehr. Ist auch grundsätzlich eine gute Sache, aber das Problem ist halt, dass das nur Reedereien betrifft, die in Europa anlegen, also die wirklich auch Europa als Zielhafen haben. Und wenn jetzt Reedereien nur zwischen Asien und den USA verkehren, müssen sie diesen Ausgleich nicht bezahlen. Also Sinn machen würde es halt durchaus, wenn das eine globale Sache ist und nicht nur Europa quasi einen Wettbewerbsnachteil verschafft.
Du, Susi, vielen Dank. Wir müssen jetzt zu einem Ende kommen. Danke dir für deine Antworten, für deine Expertise. Wir sehen wohl, dass im Welthandel, in der globalen Schifffahrt vieles im Umbruch ist und auch noch weiterhin im Umbruch sein wird und sich da vieles verändern wird in nächster Zeit. Liebe Susanne Bickel, danke dir fürs Gespräch.
Vielen Dank. Tschüss.
Von uns war's das für heute. Die wirklich lesenswerte Reportage von der eben gehörten Susanne Bickel und unserem Kollegen Eduard Steiner über die gefährlichen Schiffsrouten verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Sie können diese Geschichte auch in der jüngsten Presse am Sonntag nachlesen und natürlich auch online unter diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao, und wenn Sie wollen, dann hören Sie uns schon morgen wieder.